Univelle Tübingen.
Herzlich willkommen beim Uniforum auf der Univelle. Heute geht es um das Thema Buddhismus. Hören Sie in der nächsten Stunde den leicht gekürzten Vortrag »Wie Buddha und Laozi in den Westen kamen« aus der Reihe »Große Figuren der Religionen im Spiegel der Literatur«, gehalten von Professor Karl-Josef Kuschel am 17.10.2012.
Heute historische Streiflichter habe ich das genannt. Denn diese historischen Streiflichter über Buddha und Laozi sollen vorbereiten, was ich dann in den nächsten 5 Vorlesungen Ihnen erklären werde. Denn dort werden die beiden Figuren Buddha und Laozi dann jeweils im Spiegel literarischer Texte wiederkommen. Das ist also jetzt so etwas wie eine Ouvertüre, einige Grundlagen zur Rezeption von Buddhismus und Daoismus in Deutschland des 20. Jahrhunderts. Wie Laozi in den Westen kommt. Man mag es eine Fügung nennen, meine Damen und Herren, in den Jahren 1910 bis 1914 erscheinen in Deutschland 3 bemerkenswerte Bücher, die allesamt mit einem chinesischen Klassiker zu tun haben, mit Laozis Tao Te Ching. 1910 bringt der Tübinger Verlag Mohr eine Ausgabe dieses Buches von einem gewissen Julius Grill heraus. Ein Jahr später der Jenaer Verlag Eugen Diederichs, die Tao Te Ching-Übersetzung eines gewissen Richard Wilhelm, protestantischer Missionar im deutschen Pachtgebiet Qingdao, in der Provinz Shandong im Nordosten Chinas, geografisch Korea benachbart und am Gelben Meer gelegen. 1914 veröffentlicht der Verlag der Basler Mission das Buch eines gewissen Johannes Hesse unter dem Titel »Laozi, ein vorchristlicher Wahrheitszeuge«. 3 Bücher zu Laozi in nur 4 Jahren und alle 3 haben direkt oder indirekt mit Tübingen zu tun. Eine Tao Te Ching-Übertragung im Jahr 1910, das wäre nicht weiter bemerkenswert. Es hatte schon 7 deutschsprachige Laozi-Übertragungen gegeben. Wäre der Übersetzer nicht ein evangelischer Theologe, von dem man alles andere hat erwarten können, nur nicht ein Interesse für China. Und die philologische Kompetenz, einen chinesischen Klassiker aus der Originalsprache ins Deutsche zu übersetzen. Der Theologe heißt Julius Grill. Er ist ein Tübinger und hatte von 1888 an das Fach Altes Testament an der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Tübingen vertreten. Wie kommt mit ihm das Tao nach Tübingen? Seine berufliche Laufbahn, sie ist zunächst wenig aufregend, 1840 im schwäbischen Geildorf geboren, durchläuft Grill die Bildungsanstalten des württembergischen Protestantismus, ist Repetent am Tübinger Stift und von 1870 an Stadtpfarrer in Calw. Hier kommt es zu einer ersten seltsamen Fügung. Grill trifft in diesem Schwarzwaldstädtchen an der Nagold auf Johannes Hesse, den späteren Vater Hermann Hesses. Im Baltikum geboren, war Hesse für die Basler Missionsgesellschaft nach Indien gegangen, hatte aber aus gesundheitlichen Gründen seine Missionsarbeit aufgeben müssen. 1873 war er nach Calw gekommen, um Hermann Gundert bei dessen publizistischer Arbeit für den Calver Missionsverlag zu unterstützen. Auch Gundert hatte lange Jahre als Missionar in Indien gewirkt, in Kerala an der Südwestküste, und sich dabei zu einem der profundesten Kenner indischer Sprachen und Kulturen entwickelt. Legendär bis heute sein Malayalam English Dictionary von 1872, mit dem Gundert die Sprache der Einwohner der Malabarküste an eine der großen Weltsprachen herangeführt hatte. Mit ihm nach Calw gezogen war seine Tochter Marie. Im indischen Thalasseri war sie 1842 zur Welt gekommen, hatte mit Charles Isenberg zunächst einen indischen Missionar geheiratet, war aber nach der Geburt 2 Kinder verwitwet. 1873 nach Calw gekommen, lernt diese Gundert-Tochter Johannes Hesse kennen. Beide wären von Pfarrer Julius Grill im November 1874 getraut. 3 Jahre später, 1877, kommt ihr Sohn Hermann in Calw zur Welt. Und Grill? Er verlässt Calw 1876 und ist anschließend 12 Jahre als Professor und Ephorus am Evangelisch-Theologischen Seminar in Maulbronn tätig. 1888 wechselte er an die Fakultät in Tübingen, wo er bis zu seiner Emeritierung 1912 Altes Testament lehrt. In diesen Tübinger Jahren erwirbt sich Grill Ansehen nicht nur durch das Rektorat seiner Universität, das er im akademischen Jahr 1902/3 bekleidet, sondern vor allem durch seine philologischen und religionsgeschichtlichen Arbeiten. Angefangen von seinem ersten Buch, Die Erzväter der Menschheit, über seine Studien zum Buch der Psalmen und zum Buche Hiob, bis hin zu Untersuchungen über die Entstehung des vierten Evangeliums. All das, es verbleibt im Rahmen des wissenschaftlich zu Erwartenden. Nicht zu erwarten freilich ist, dass dieser Theologe aus der schwäbischen Provinz nicht nur das für seine Wissenschaft selbstverständliche Griechisch und Hebräisch erlernt, sondern darüber hinaus auch Sanskrit und Arabisch. Arabisch beim Theologen-Orientalisten Adalbert Merx in Heidelberg, Sanskrit bei keinem geringeren als dem großen Indologen, dem größten wohl seiner Zeit, Friedrich Max Müller in Oxford. Julius Grill bei Max Müller in Oxford. Welch seltsamer Gedanke, welch eigenartige Konstellation. Bei dem legendären Begründer der modernen Religionswissenschaft und Herausgeber eines der größten Editions- und Übersetzungswerke der Religionsgeschichte überhaupt, der 50-bändigen Bibliothek The Sacred Books of the East. Grill wird zu überraschenden Übersetzungsarbeiten aus dem Sanskrit inspiriert. Und als dieser Mann sich im Alter auch noch autodidaktisch das Chinesische aneignet, kann er mit 70 Jahren seine Tao Te Ching-Übersetzung vorlegen. Sie erscheint, wie wir hörten, 1910 bei Mohr in Tübingen und trägt den Titel »Das Buch vom höchsten Wesen und vom höchsten Gut«. Was ist Grills Interesse am Daoismus? Der Gelehrte hatte beobachtet, dass Lao Tse im Gegensatz zu Konfuzius im Westen kaum noch beachtet ist. Philosophiegeschichten erwähnen kaum auch nur seinen Namen. Ja, selbst die Tatsache, dass jetzt, wie er schreibt, über einem Stück chinesischer Erde die Flagge des Deutschen Reiches wehe, habe für die Würdigung der chinesischen Geisteswelt keine neue Ära heraufgeführt. Wir werden die Gründe dafür noch genauer kennenlernen. Ein Grund liegt darin, dass die Jesuitenmissionare, die im 17. und 18. Jahrhundert Kunde von China nach Europa gebracht hatten, vor allem das konfuzianisch-neokonfuzianische China im Blick hatten. Grill aber ist entschlossen, endlich, so wörtlich, eine Ehrenschuld ersten Ranges einzulösen und einem der verkannten Größen der Menschheitsgeschichte Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Und als geschulter christlicher Exeget tut er dies vor allem dadurch, dass er den aus seiner Sicht höchsten möglichen Maßstab für die Bedeutung des chinesischen Weisen ins Spiel bringt, den Stifter der christlichen Religion, Jesus selber. Eine Menge Scharfsinn investiert Grill denn auch, um durch präzise Textvergleiche mit Hilfe von nicht weniger als 81 Parallelstellen nachzuweisen, dass man bei Lao Tse auf die merkwürdigste Vorausnahme der ethischen Grundgedanken Jesu stoße, wie er im Vorwort formuliert. Beeindruckt ist Grill vor allem von der schon bei Lao Tse zu findenden Vorstellung eines höchsten Wesens als Urbild des Guten und zugleich als das vollkommene Vorbild aller menschlichen Sittlichkeit. Ein Schlüsselzitat bei Grill lautet, Text 1 jetzt auf Ihrem Blatt, indem er, Lao Tse, nun aber das Wesen des Dao, das heißt des absolut Höchsten, als reine, selbstlose Liebe zur Welt erkennt, kommt er nicht bloß dazu, wie nachmals Jesus in dem ewig gleichbleibenden und unterschiedslos gute wie böse segnenden Verhalten des Himmels zu den Erdbewohnern die allgemeinst verständliche Einweisung jenes vorbildlichen höchsten Liebeswesens zu entdecken, zu entblicken. Sondern leitet er eben hieraus auch die allgemeine Verpflichtung des Menschen zu einer Liebe ab, die sich selbstlos in den Dienst des Nächsten begibt und die grundsätzlich und in allen Fällen das Böse mit Gutem vergilt. So seltsam es klingen mag, es ist so. Das Herrenwort der Bergpredigt, ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über die Guten und die Bösen und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Das Herrenwort der Bergpredigt spricht ein und dieselbe sittliche Forderung, wie sie Laozes philosophische Moral erhebt, als religiöses Gebot aus und begründet sie religiös mit Hinweis auf dasselbe Geschehen in der Natur, auf welches der chinesische Weise sich beruft. Ein Meilenstein westlicher Daoismusrezeption, besonders unter christlichem Vorzeichen. Dünnhäutig, osmotisch veranlagt, wie er ist, registriert denn auch Hermann Hesse das Erscheinen der Grillschen Laozi-Ausgabe sofort. 1910 lebt er noch in Geinhofen am Bodensee und hält sich und seine Familie unter anderem mit Rezensionen für diverse Zeitschriften am Leben. Im Herbst des nächsten Jahres wird Hesse eine Reise nach Indien antreten, um unter anderem die von Mutter und Großvater so anschaulich beschriebenen Gegenden in Kerala kennenzulernen, was bekanntlich scheitert, weil gesundheitliche Probleme Hesse zwingen, die Reise abzubrechen. Indischen Boden hat der Mann nie betreten, welche der Weltliteratur programmatisch eine indische Dichtung bescheren wird, Siddhartha. Wir werden zu Hesse in der vierten Vorlesung mehr hören. Am 17. Januar 1911 erscheint in der Münchner Zeitschrift März, die Hesse mit herausgibt, folgende Besprechung aus Hesses Feder, Text 2. Dass es in China große Philosophen und Ethiker gegeben hat, deren Kenntnis für uns nicht weniger wertvoll ist als die der Griechen, Buddhas und Jesu, das ist noch immer wenig bekannt, ist doch der größte Weise Chinas in der eigenen Heimat nie recht populär geworden und neben Konfuzius, seinem etwas jüngeren Zeitgenossen, immer im Schatten geblieben. Ich rede von Laozi, dessen Lehre in dem Buch Dao Te Ching uns aufbewahrt worden ist. Seine Lehre vom Dao, dem Urprinzip alles Seins, könnte uns als philosophisches System gleichgültig bleiben oder höchstens interessierte Liebhaber anziehen, enthielte sie nicht eine so persönlich kräftige, große und schöne Ethik, dass ihr letzter deutscher Bearbeiter, übrigens ein Theologieprofessor, den Laozi direkt in Parallele mit Jesus stellt. Auf uns Ungelehrte nun wird freilich der Chinese einstweilen nicht so mächtige Wirkung üben können, da sein Werk für uns eine schwere, fremde Sprache redet, der nur mit Fleiß und echter Bemühung nahezukommen ist. Wer dazu Lust und Kraft hat, wird es nicht bereuen, wenn er den Laozi in der eben beschriebenen Übersetzung von Julius Grill studiert. Es handelt sich hier nicht um ein Kuriosum und eine literarisch-ethnologische Rarität, sondern um eines der ernsthaftesten und tiefsten Bücher des Altertums überhaupt. Übrigens ein Theologieprofessor, dieser Grill. Kein Kuriosum, sein Dao Te Ching, keine skurrile Rarität. Man merkt der Besprechung Hesses noch die Überraschung an, aus dieser Ecke hatte man dergleichen nicht vermutet. Umso glaubwürdiger Hesses Kompliment, eines der ernsthaftesten und tiefsten Bücher. Und auch dies stand nicht zu vermuten. Hesse ist überraschenderweise von seinem Vater Johannes auf diesen chinesischen Weisen und die Grillsche Ausgabe aufmerksam gemacht worden. Wir wüssten gerne mehr über diesen Vorgang. Seltsam zu denken, ein Austausch zwischen Vater und Sohn Hesse, ausgerechnet über Laozi, über die Abgründe ihrer beider Leben hinweg. Hier der pietistische Missionar und Traktätchenschreiber, dort der freie Schriftsteller und Missionskritiker. Hesses große Abhandlung, eine Bibliothek der Weltliteratur von 1927, enthält dazu einen entsprechenden Hinweis, einen Satz in lapidarer Diktion. Auch sonst sind die Dokumente spärlich. Immerhin verfügen wir über einen Brief, der uns zumindest ein wenig Einblick gibt. Am 16. März 1914 schreibt Hesse an seinen Vater, der seit 1906 im Ruhestand im schwäbischen Korntal lebt, Text 3. In letzter Zeit kam ich nach 10 Jahren Pause wieder an die Lektüre Nietzsches und finde darin sehr viel Neuanregung und Genuss, allerdings einen höchst schmerzlichen Genuss, denn es gibt kaum ein melancholischeres Bild als das dieses edlen, feinst organisierten Mannes, der in einer unsäglichen Einsamkeit lebte und dessen zart organisierte Seele jeden Schmerz, den er als Denker anderen zufügte, vorher tiefer selbst empfunden hatte. Dabei ist mir in seinem Antichrist eine kleine Stelle bei Laozi aufgefallen. die dich frappieren wird. Es heißt da, Jesus würde sich unter Indern der Sankyam-Begriffe, unter Chinesen derer des Laozi bedient haben. Diese Verwandtschaft also hat also Nietzsche schon 1888 gefühlt, schreibt Hesse seinem Vater. Und diese Verwandtschaft zwischen Jesus und Laozi will nun vor allem auch Johannes Hesse zeigen. Offenbar hatten Vater und Sohn sich darüber bereits ausgetauscht, weist Hesse doch mit sichtlicher Freude seinen Vater auf die Laozi-Stelle bei Nietzsche hin. Freude darüber, dass er sich mit seinem so fremd gewordenen Vater über dieses gemeinsame Interessensfeld austauschen kann. Ausgerechnet Nietzsche, dessen Schrift Der Antichrist ein Fluch auf das Christentum sein soll, so der Untertitel, bringt Vater und Sohn für einen Moment zusammen, weil sie das Interesse für einen alten Chinesen teilen. Noch im selben Jahr 1914, er hat noch 2 Jahre zu leben, legt Johannes Hesse eine Summe seiner Bemühungen um das Tao Te Ching vor, Laozi, ein vorchristlicher Wahrheitszeuge. Ein zweiter Meilenstein deutschsprachiger Daoismusrezeption vor dem Ersten Weltkrieg aus christlicher Perspektive. Wir ahnen bei einem solchen Titel, Laozi, ein vorchristlicher Wahrheitszeuge, in welche Richtung das Interesse dieses Mannes an Laozi geht, der seit 1905 seinen Lebensabend, zuletzt völlig erblindet, zurückgezogen in einer pietistischen Gemeinde Korntals verbringt. In der Zwischenzeit war neben der Grillschen auch die Tao Te Ching-Übertragung von Richard Wilhelm erschienen, 1911. Johannes Hesse zieht beide Übersetzungen heran, um noch deutlicher als Grill zum einen die innere Verwandtschaft zwischen dem Tao Te Ching und der Bibel nachzuweisen, zum anderen aber die Frage zu klären, wie denn der erhobene Befund von einem glaubenden Christen theologisch gewertet werden müsse. Hesse tut das, indem er erstens in 32 Abschnitten die schönsten Sprüche aus dem Tao Te Ching mit biblischen Parallelen vorsieht und zweitens zum Abschluss direkt auf das Thema eingeht, Laozi und wir. Wir, das sind für Hesse wir Christen, die sich nun zu den Aussprüchen eines Heiden so wörtlich verhalten müssen. Zumal man seit der Untersuchung von Grill nicht leugnen kann, dass es sich bis zu den hochethischen Geboten der Feindesliebe bei Laozi um eine Vorausnahme christlicher Grundgedanken handelt. Was also? Missionarischer Exklusivist will Johannes Hesse nicht sein. Davon grenzt er sich entschieden ab. Sein theologisches Interesse als christlicher Missionar ist frei von allem fundamentalistischen Exklusivismus. Nur auf christlichem Boden Gewachsenes als wahr gelten zu lassen, ist seine Sache nicht. Dazu hat er zu viel von der Welt gesehen, zu viel von den fremden Kulturen in sich aufgenommen. Entscheidend aber, das Christentum ist für Johannes Hesse so wörtlich eine inklusive Religion. Sie kann anerkennen, was außerhalb ihrer an Wahrheitselementen vorhanden ist. Laozi kann deshalb auf doppelte Weise von Hesse gewürdigt werden. Zum einen als vorchristlicher Prophet und Wahrheitszeuge. So ist er nützlich für eine sogenannte Heidenmission in China oder Japan, die an Voraussetzungen der jeweiligen Kultur anknüpfen will. Zum anderen aber auch als Herausforderung an ein säkulares Neuheidentum, wie er sich ausdrückt, das man gegenwärtig in Deutschland antreffe. Zeitgenossen täte es gut, meint Hesse, wenn man sie mit Laozi bekannt machen würde. Warum? Weil dessen Lehre so wörtlich anti-egoistisch, anti-chauvinistisch und zugleich trotz des mystischen Anflugs anti-quietistisch und anti-pessimistisch sei. In Frankreich legt 1842 der am Collège de France lehrende Sinologe Egnon Stanislas Julien eine erste Übertragung vor. Ein solches Ansehen erwirbt sich dieser Mann auch als Übersetzer weiterer chinesischer klassischer Werke Chinas, dass noch heute in seinem Namen in Frankreich ein Preis für bedeutende Arbeiten im Feld der Sinologie verliehen wird, Stanislas Julien. In England publiziert 1884 der in Shanghai lebende Religionswissenschaftler Frederick Henry Balfour eine erste Übersetzung, gefolgt 1891 vom schottischen Sinologen James Legge. Dieser hatte 30 Jahre in Hongkong verbracht, bevor er 1870 einen sinologischen Lehrstuhl an der Universität Oxford übernimmt und neben Lao Tse auch die 5 Klassiker des Konfuzianismus ins Englische überträgt. In Deutschland kommt es 1870 durch Victor von Strauß zu einer ersten Tao Te Ching-Ausgabe. Strauß macht zunächst als Minister im Dienste des Fürstentums Schaumburg-Lippe eine politische Karriere, bevor er sich von dieser zurückzieht und ab 1869 das Leben eines Privatgelehrten, Übersetzers und Schriftstellers führt. Seltsam zu denken. Plötzlich dringt eine Tradition nach Europa, die jahrhundertelang ignoriert worden war, jetzt aber in eine Zeit zu passen scheint und ob ihrer völlig andersartigen Weltsicht viele sensible Intellektuelle zu ergreifen beginnt. Enthalten doch die 80 Sprüche des Tao Te Ching eine Lehre, die dem auf militaristische und ökonomische Stärke gepolten Zeitgeist europäischer Mächte gegenüber völlig quer liegt. Da ist von einem Tao die Rede, das überall präsent, aber nirgends greifbar ist, unsagbar bleibt. Wilhelm übersetzt das Urwort Tao mit Sinn und setzt es in Großbuchstaben. Schon der erste Spruch hat es in sich, Text 8. Der Sinn, der sich aussprechen lässt, ist nicht der ewige Sinn. Also der Sinn, der sich aussprechen lässt, also der einen Namen bekommt, ist nicht der ewige Sinn. Der Name, der sich nennen lässt, ist nicht der ewige Name. Nichtsein nenne ich den Anfang von Himmel und Erde. Sein nenne ich die Mutter der Einzelwesen. Darum führt die Richtung auf das Nichtsein zum Schauen des wunderbaren Wesens, die Richtung auf das Sein zum Schauen der räumlichen Begrenztheiten. Beides ist eins dem Ursprung nach und nur verschieden durch die Namen. In seiner Einheit heißt es das Geheimnis. Des Geheimnisses noch tieferes Geheimnis ist das Tor, durch das alle Wesen hervortreten. So der erste Spruch in Wilhelms Übertragung. Wir werden uns mit dieser Übertragung gleich noch ausführlicher beschäftigen. Alles kreist in diesen Sinnsprüchen um das Geheimnis der Wirklichkeit, ausgehend von der konkreten Erfahrung der Polarität allen Seins, Yin und Yang, gipfelnd in der Lehre vom Nichthandeln, Wu Wei. Schwer zu verstehen, aber ein Faszinosum für viele europäische Intellektuelle, wie wir sehen werden, wenn wir in der 3. Vorlesung zu Döblin und in der 6. Vorlesung zu Bert Brecht kommen. Schon der 2. Spruch des Tao Te Ching enthält das Entscheidende. Zunächst die Lehre von der Polarität allen Seins, dann die Folgerungen für den Berufenen, das heißt für den Menschen, der dem Tao entsprechend lebt. Text 9. Wenn auf Erden alle das Schöne als schön erkennen, so ist dadurch schon das Hässliche gesetzt. Wenn auf Erden alle das Gute als gut erkennen, so ist dadurch schon das Nichtgute gesetzt. Denn Sein und Nichtsein erzeugen einander, schwer und leicht vollenden einander. Lang und kurz gestalten einander, hoch und tief verkehren einander, Stimme und Ton sich vermählen einander, vorher und nachher folgen einander. So auch der Berufene. Er verweilt im Wirken ohne Handeln. Er übt Belehrung ohne Reden. Alles Wesen treten hervor und er verweigert sich ihnen nicht. Er erzeugt und besitzt nicht. Er wirkt und behält nicht. Ist das Werk vollbracht, so verharrt er nicht dabei. Und eben weil er nicht verharrt, bleibt er nicht gelassen. Wirken ohne Handeln, erzeugen ohne zu besitzen, vollbringen ohne zu verharren. Eine solche Botschaft passt in eine Krisenzeit um den Ersten Weltkrieg und zu den Selbstzweifeln vieler Intellektueller, auch in Deutschland, an der maßlosen Expansionspolitik des deutschnationalen Militarismus, Stichwort Flottenbau und Kolonien, und der durch die Industrie und Technik demonstrierten ökonomischen Stärke. Wir erinnern uns, dass Johannes Hesse von einem säkularen Neuheidentum gesprochen hat, das man gegenwärtig in Deutschland antreffe. Zeitgenossen täte es gut, hatte Hesse gesagt, wenn man sie mit Lao Tse bekannt mache. Denn dessen Lehre sei anti-egoistisch, anti-chauvinistisch und zugleich trotz des mystischen Anflugs anti-quietistisch und anti-pessimistisch. Genau das sei es, was wir heutzutage bräuchten. Das waren in der Tat die Gegenstichworte zum Zeitgeist des Wilhelminismus. In dieser ersten Phase dessen, was man das Dao-Fieber in Deutschland genannt hat, fällt Alfred Döblins großer China-Roman Die drei Sprünge des Wang Lun, der vom Sommer 1912 bis zum Frühjahr 1913 geschrieben wird. 1922 wird Hermann Hesse den Roman Siddhartha vorlegen, der nach eigenem Zeugnis näher bei Lao Tse, denn bei Buddha steht. Bert Brecht wird 1938 eines seiner sprachlich und inhaltlich ergreifendsten Exilgedichte der Figur des Lao Tse widmen, entstanden im Svendborg auf der dänischen Insel Fünen, Legende von der Entstehung des Buches Tao Te Ching auf dem Weg des Lao Tse in die Emigration, so der Titel. Wir werden auf all das in eigenen Vorlesungen zu sprechen kommen. Die wirkungsgeschichtlich einflussreichste Tao Te Ching-Ausgabe ist zweifellos die von Richard Wilhelm. Dazu noch ein paar Bemerkungen. 1873 als Student geboren, hatte sich Wilhelm durch sein Theologiestudium in Tübingen für den Vikardienst qualifiziert, den er unter anderem in Bad Boll absolviert. Hier war er unter den Einfluss des charismatischen Pfarrers Christoph Blumhardt geraten, der nicht nur sein Schwiegervater wird, ihn vielmehr ermutigt, die traditionelle württembergische Pfarrerlaufbahn nicht weiter zu verfolgen und stattdessen eine Stelle im deutsch-chinesischen Pachtgebiet Qingdao anzunehmen, 1899. Zugleich hatte Blumhardt dem jungen Wilhelm eingeschärft, nicht als der übliche Missionar in China zu wirken, sondern ein Chinese unter Chinesen zu werden, was im Klartext heißt, nicht kirchliche Interessen im engeren Sinn zu vertreten, sich vielmehr umfassend um das Wohl der ihm anvertrauten Menschen zu kümmern. Mit dir kommt das Evangelium, nicht die Kirche, hatte Blumhardt seinem Schwiegersohn zugerufen. Wilhelms Ziel ist es denn auch von Anfang an, sich möglichst tief mit der chinesischen Sprache und Kultur vertraut zu machen. Keine 10 Jahre ist er in Qingdao tätig, da können in Deutschland seine ersten Klassikerausgaben erscheinen, 1910 die Gespräche des Konfuzius und 1911 der Tao Te Ching. Die Lao Tse-Übertragung erscheint im Jenaer Eugen Diederichs Verlag und trägt den Untertitel Das Buch des Alten vom Sinn und Leben. Die 1978 im selben Verlag vorgelegte Neuausgabe, an die ich mich hier halte, lässt den Hinweis auf den Alten kurzerhand weg und fügt stattdessen einen Kommentar über die Lehren des Lao Tse an. Er stammt aus Wilhelms Buch Lao Tse und der Daoismus von 1925. Eine kritische Evaluation von Übersetzung und Kommentar dagegen aus der Sicht heutiger Forschung sucht man in der sogenannten Neuausgabe vergebens. Dabei wäre für heutige Leser der Hinweis durchaus nützlich gewesen, dass Wilhelm an der Historizität des Lao Tse als geschichtlicher Persönlichkeit festgehalten hat. Obwohl er weiß, dass die erste Biografie des Alten, so nämlich die wörtliche Übersetzung von Lao Tse, Lao Tse ist kein Name einer Person, sondern eine Altersangabe, der Alte, erst um das Jahr 100 vor Christus anzusetzen ist. Also die erste sozusagen biografischen Informationen über Lao Tse haben wir erst um das Jahr 100 vor Christus. Sie stammt, Text 10 auf Ihrem Blatt, ich habe es Ihnen aufgeschrieben, das ist nämlich ganz entscheidend, weil wir dann vor allen Dingen, wenn wir Döblin und Brecht verstehen wollen, darauf zurückgreifen müssen. Sie stammt vom Begründer der chinesischen Geschichtsschreibung überhaupt, von Sima Qian, ca. 145 bis 90 vor Christus, Verfasser des CG, des ersten Überblicks über mehr als 2000 Jahre chinesischer Geschichte, angefangen vom legendären gelben Kaiser bis hin zu Kaiser Wu Di aus der Han-Dynastie. Wilhelm aber setzt die Geburt des Lao Tse für das Ende des 7. vorchristlichen Jahrhunderts an, um 610 also. Die kritische Forschung heute dagegen ist erstens aufgrund der vielen Legenden, die sich um das Leben des Alten rangen, sowie zweitens aufgrund der zahlreichen abweichenden Textüberlieferungen des Tao Te Ching bei der Datierung wesentlich zurückhaltender. Nachzulesen in dem 2011 erschienenen Überblicksbändchen des schon erwähnten Münchner Sinologen Hans von S. Ich habe es angeschrieben. Folgt man dieser Darstellung, spricht in der Tat vieles dafür, dass das Tao Te Ching ursprünglich eine autorlose Spruchsammlung, wie von S. schreibt, und die Zuschreibung an Lao Tse nur eine fromme Legende gewesen ist. Was freilich nicht völlig ausschließt, dass ein Mann namens Lao Tse ein genialer Kompilator der kursierenden Sprüche gewesen sein könnte und damit eben doch der Autor des Textes, wie von S. bemerkt. Sollte er gelebt haben, wäre seine Lebenszeit aber nicht für das 7., 6. Jahrhundert, sondern höchstens auf die Mitte des 4. vorchristlichen Jahrhunderts anzusetzen, also um 350. Hinzu kommt, Kritiker haben Wilhelm gerade im Fall des Tao Te Ching vorgeworfen, seine Übertragung ins Deutsche von 1911 sei alles andere als zweckfrei gewesen, vielmehr durch seine theologisch-missionarische Grundhaltung beeinflusst worden. Im Klartext lautet der Vorwurf, Wilhelm habe Lao Tzes Denken allzu sehr christlich vereinnahmt. Dieser Verdacht ist nicht völlig aus der Luft gegriffen. Wilhelm zieht ihn geradezu auf sich, da er die beiden Schlüsselworte des Buches, Dao und Te, mit Worten verdeutscht, die nach eigenen Angaben mit dem Prolog zum Evangelium des Johannes zu tun haben, Sinn für Dao und Leben für Te. Entsprechend dem Wort aus dem Prolog des Johannesevangeliums, Johannes 1,14, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Welt. Beim Evangelisten ist an dieser Stelle bekanntlich vom Logos, vom Wort Gottes die Rede, das dann in Jesus Fleisch wird. Wilhelm hat denn auch eigens darauf verwiesen, dass in chinesischen Bibelübersetzungen das Wort Logos fast durchweg mit Dao wiedergegeben werde. Folglich liegt der Rückschluss nahe, Dao sei auch für ihn identisch mit dem Wort Gottes. Mehr noch, durchgängig hat Wilhelm in seiner Tao Te Ching-Ausgabe die Worte Sinn und Leben in Großbuchstaben setzen lassen. Zum Beispiel so, Text 11, ein Beispiel habe ich Ihnen da angegeben. Der Sinn erzeugt, das Leben nährt, die Umgebung gestaltet, die Einflüsse vollenden. Darum ehren alle Wesen den Sinn und schätzen das Leben. Christliche Leser muss dies an die Lutherbibel erinnern, wo beim Gottesnamen durchgängig die Großschreibung Verwendung findet, Herr. Wird damit nicht in der Tat, kann man sich fragen, schon rein durch die Typografie eine Gleichsetzung von Dao mit dem christlichen Gott impliziert? Dao also bei Wilhelm nicht nur identisch mit dem Wort Gottes, sondern sogar mit dem Wort Gott? Hat Wilhelm also dem Tao Te Ching ein christlich-theologisches Begriffssystem übergestülpt, wie ein Kritiker meint, das zwar dem westlichen Rezipienten vertraut und verständlich war, dem chinesischen Original aber nicht gerecht wird? Und ist das die Erklärung dafür, fragen Kritiker, warum die Übersetzung von Richard Wilhelm bis heute die beliebteste auf dem deutschen Buchmarkt geblieben ist? Zweifellos lassen sich in Wilhelms Übersetzung Einflüsse christlich-theologischer Begrifflichkeit nachweisen. Er ist nun einmal von dieser Welt geprägt und kein Übersetzer kann sich von solchen Einflüssen gänzlich freimachen. Außerdem will er durch seine Übersetzung durchaus christlich geprägte Leser mitnehmen und gewinnen. Allerdings kann von einer Vereinnahmung des Lao Tse für das Christentum bei Wilhelm keine Rede sein. Er übersetzt Dao, dieses im Grunde unübersetzbare Urwort, gerade nicht mit Wort Gottes, sondern mit Sinn. Im Hintergrund für diese Entscheidung steht gerade nicht das Evangelium des Johannes, sondern das Faustdramas Goethes. Und die hier vollzogene kritische Abgrenzung zum Prolog, vom Prolog zum Johannesevangelium. Wilhelm wörtlich, Text 12. Es sind im Wesentlichen ästhetische Gründe, die es wünschenswert erscheinen lassen, in einer deutschen Übersetzung ein deutsches Wort zu haben. Es wurde von uns durchgängig das Wort Sinn gewählt. Das geschah im Anschluss an die Stelle in Faust 1, wo Faust vom Osterspaziergang zurückkehrt, sich an die Übersetzung des Neuen Testamentes macht und die Anfangsworte des Johannesevangeliums unter anderem mit »Im Anfang war der Sinn« wiederzugeben versucht. Es scheint, dass die Übersetzung zu sein, die dem chinesischen Dao in seinen verschiedenen Bedeutungen am meisten gerecht wird. Das chinesische Wort geht von der Bedeutung »Weg« aus, Von da aus erweitert sich die Bedeutung zur Richtung, Zustand, dann Vernunft, Wahrheit. Wilhelm ist somit weniger an einer Vereinnahmung des Tao Te Ching für das Christentum als für die deutsche Klassik und das entsprechende deutsche Bildungsbürgertum interessiert. An einer Bildungsschicht also, die solche Übersetzungen wie die von ihm zu würdigen und zu kaufen weiß. Weder in der Einleitung noch in seinem Kommentar kommt Wilhelm auf Parallelen zur Verkündigung Jesu zu sprechen, wie Grill und Johannes Hesse, oder auf Wertungen, die eine direkte Präferenz für das Christentum erkennen lassen. Zu fragen allerdings ist, und auch hier im letzten Punkt Daoismus als Herausforderung für Europa, zu fragen ist ja, warum kann diese Lehre vom Dao viele Intellektuelle kurz vor dem Ersten Weltkrieg, aber auch noch bis heute, für dieses Denken Laozes einnehmen? Warum kann dieses Denken herausfordernd sein, obwohl diese 80 Sinnsprüche jeder für sich gar nicht so einfach zu interpretieren sind? Oft sind sie rätselhaft, oft entziehen sie sich dem Verständnis. Aber woher diese ungeheure Faszination? Auffälligerweise rekonstruiert Wilhelm den Daoismus so, dass sich überlagernde Lebensgefühle seiner Zeitgenossen angesprochen werden können. Die Erfahrung stetiger Veränderung in der Zeit zum Beispiel, des Unruhigen, Instabilen, Fließenden und zugleich die Sehnsucht nach einer inneren Gesetzlichkeit, einer sinnvollen Richtung, einem erkennbaren Weg. Ob nun der Alte gelebt hat oder nicht, seine Sprüche spiegeln eine konkrete Lebenserfahrung wider, eine Welt in stetem Wandel und Wechsel. Und zugleich zeigen sie, dass diese Wandlungen sich nach Gesetzlichkeiten vollziehen. Die ganze Welt der Erscheinungen beruht ja für ihn auf polaren Gegensätzen von Kräften, Yin und Yang, das Schöpferische und das Empfangende, die Eins und die Zwei, das Licht und der Schatten, das Positive und das Negative, das Männliche und das Weibliche. Sie sind alle Erscheinungen dieser polaren Kräfte, bringen allen Wechsel und Wandel hervor. Laozi hatte damit duales Denken zugunsten eines polaren überschritten, konfrontatives zugunsten eines komplementären Denkens überwunden. Nicht um Widersprüche geht es bei ihm, um Antagonismen und damit um Konflikte, vielmehr um Ergänzung und Komplementarität. Und ein solches Denken ist prinzipiell unabgeschlossen, weil die polaren Kräfte sich in dauerndem Wandel befinden. Text 13. Das eine trennt sich und wird zwei. Die zwei schließt sich zusammen und wird eins. Das Schöpferische und das Empfangene vereinigen sich und erzeugen die Welt. So sagt auch Laozi, dass die Eins die Zwei erzeugt. Die Zwei erzeugt die Drei und die Drei erzeugt alle Dinge. Im Buch der Wandlungen, dem I Ching, ist das dadurch dargestellt, dass die ungeteilte Linie des Schöpferischen und die geteilte Linie des Empfangenden zusammentreffen zu den dreistufigen 8 Uhrzeichen, aus deren Kombinationen die ganze Welt der möglichen Zeitkonstellationen sich aufbaut. Wer aber wie Laozi polar denkt, denkt beides zugleich, die Vielfalt und die Einheit. Bei Laozi steht für dieses allumfassende, Widersprüche versöhnende Gegensätze das Wort Dao, was schon klar macht, dass Dao nicht identisch sein kann mit einem personal gedachten Schöpfergott im Himmel, wie ihn die prophetischen Religionen kennen. Eine solche Gottesvorstellung beruhte ja gerade auf dem dualen Denken, das Laozi zu überwinden lehrt. Wilhelm sieht das sehr klar. Es sind wohl solche Sätze, meine Damen und Herren, die Wilhelms Zeitgenossen besonders beeindruckt haben müssen und die sich ja auch unserer Faszination nicht entziehen. Ein Text, den ich Ihnen in Text 15 mitgebracht habe. Sie liefern geistige Nahrung in krisenhafter Zeit und helfen zu erklären, warum nicht nur Wilhelms Übertragung des Tao Te Ching, sondern auch seine philosophische Auslegung und lebenspraktische Anwendung Wirkungen erzielen konnte. Text 15. Je freier man vom Wahn des Begehrens ist, desto freier wird man vom eigenen Ich. Dann schaut man die Welt nicht mehr gepeitscht von Furcht und Hoffnung, sondern rein als Objekt. Man sieht zu, wie alle Dinge sich erheben und groß werden und wie sie immer wieder zurückkehren zu ihrer Wurzel. Man sieht ungeheure Kräfte sich austoben, wie Wolkenbrüche und Wirbelstürme, aber ein Wirbelsturm dauert keinen Morgen lang, dann ist er vorbei. Man erkennt, wie die Waffen stark sind und sieglos bleiben, wie der Baum stark ist und gefällt wird. Das Leid ist es, von dem das Glück abhängt. Das Glück ist es, worauf das Leiden lauert. Durch diese Erkenntnis gelangt man dazu, das Ich auszuschalten. Denn dieses kleine Ich, das die Spanne zwischen Geburt und Tod für sein Leben hält, ist der wahre Grund des ganzen Wahns. So wird er, der Mensch im Dao, sein Leben führen als Persönlichkeit, aber das Persönliche, die Maske des Ich, wird ihn nicht mehr betrügen. Er wird seine Rolle spielen wie die anderen, aber er hält sich abseits vom Getriebe der anderen. Dann ist er frei geworden vom Wahn und schätzt es allein, von der Mutter sich zu nähren. Mehr dazu dann bei Döblin und Brecht, meine Damen und Herren. Und der Buddha, wie kommt er in den Westen? Zu dieser Frage zum Abschluss unserer Streiflichter noch das Nötigste an Grundinformationen. Für den Einfluss indischer Geistigkeit auf den deutschen Sprachraum kann das Werk von Arthur Schopenhauer kaum überschätzt werden. Wie kein anderer hat sich dieser Philosoph die größten Verdienste um die Verbreitung indischer Weisheit im Abendlande erworben. Niemand hat mit so edler Begeisterung wie er immer wieder auf die geistigen Schätze des Gangeslandes hingewiesen, schreibt der Tübinger Religionswissenschaftler Helmut von Glasenapp, auch das habe ich angeschrieben, in seinem heute noch lesenswerten Buch »Das Indienbild deutscher Denker« von 1960. Niemand hat mit so edler Begeisterung, schreibt von Glasenapp, wie er, also wie Schopenhauer, immer wieder auf die geistigen Schätze des Gangeslandes hingewiesen. Niemand hat ihnen durch seine Schriften so viel Freunde im Westen erworben wie er. In der Tat dürfte es kaum jemanden in Deutschland gegeben haben, dessen intellektuelles Interesse für den Buddhismus nicht durch Schopenhauer beeinflusst ist. Indien aber gibt Schopenhauer nichts, was er nicht schon vorher gewusst hätte. Indien hat ihn vielmehr darin bestärkt, dass seine Grundüberzeugung vom menschlichen Dasein geistige und kulturgeschichtliche Wurzeln hat, die weit älter sind als das Christentum. Zentrale Schriften indischer Geistigkeit, wie die Upanishaden, bestätigen Schopenhauer zum Beispiel in der Überzeugung vom Illusions- und Nichtigkeitscharakter der Wirklichkeit. In völligem Kontrast zu der noch von Hegel, seinem großen Zeitgenossen und Antipoden in der Philosophie vertretenen abendländischen Tradition, eines Primats der Idee, des Geistes und der Vernunft, setzt Schopenhauer an dessen Stelle den Primat des Willens, dargelegt in seinem Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung, erste Auflage 1819. Seine Kenntnisse von Indien freilich sind begrenzt. Schopenhauer hat das Land nie bereist, beherrscht Sanskrit nicht und ist in der Lektüre indischer Texte abhängig von einem Werk des französischen Orientalisten, Sie haben den Namen auf Ihrem Blatt an der entsprechenden Stelle, Abraham Hyacinthe Anquetil du Perron, 1731 bis 1805. Dieser war in den Jahren 1755 bis 1761 in Indien gewesen und hatte sich zunächst dem Studium des Avesta, der heiligen Schrift der Parsen, gewidmet, von der er 1771 erstmals eine französische Übersetzung vorlegt. Sanskrit zu erlernen, um die heiligen Texte des Veda zu studieren, wird ihm von den Brahmanen verwehrt. Da bekommt er 1775, mittlerweile als Übersetzer an der Königlichen Bibliothek zu Paris tätig, ein Manuskript in die Hand, das 50 Upanishaden in persischer Übersetzung enthält. Es stammt aus dem Jahre 1657, ermöglicht dem Gelehrten aber erstmals einen Einblick in die uralte Welt des Veda. Und nicht nur ihm, denn Anquetil du Perron überträgt die persische Fassung in die internationale Gelehrtensprache seiner Zeit ins Lateinische. Und das lateinische Wort sozusagen für die Upanishaden ist Upnekhat. und lässt die Texte in zwei großen Quartbänden in den Jahren 1801 und 1802 erscheinen. Zu dieser Zeit aber fristet der Gelehrte bereits, bedingt durch die Umwälzung der französischen Revolution, völlig verarmt, ein Leben als Privatgelehrter in Paris. Seine Ausgabe aber macht Upanishadentexte erstmals der wissenschaftlichen Öffentlichkeit im Westen zugänglich. Ja, was der sogenannte Upnek hat, das Anquetil du Perron, eine Sonderstellung innerhalb der indologischen Literatur der Neuzeit beanspruchen darf, beweist gerade Arthur Schopenhauer. In der Rückschau auf sein Werk »Die Welt als Wille und Vorstellung« bekennt er, Text 16, »Denn wie atmet doch der Upnek hat durchweg den Heiligen Geist der Veden? Wie wird doch der, dem durch fleißiges Lesen das Persisch-Latein dieses unvergleichlichen Buches geläufig geworden, von jenem Geist im Innersten ergriffen? Wie ist doch jede Zeile so voll fester, bestimmter und durchgängig zusammenstimmender Bedeutung? Und aus jeder Seite treten uns tiefe, ursprüngliche und erhabene Gedanken entgegen, während ein hoher und heiliger Ernst über dem Ganzen schwebt. Alles atmet hier indische Luft und ursprüngliches, naturverwandtes Dasein. Und oh, wie wird hier dieser Geist reingewaschen von allem im früher eingeimpften jüdischen Aberglauben und aller diesem frönenden Philosophie. Es ist die belohnendste und erhabenste Lektüre auf der Welt möglich ist. Sie ist der Trost meines Lebens gewesen und wird der meines Sterbens sein. Schopenhauer ist dann auch der erste Philosoph, der von sich bekennt, ein Buddhaist gewesen zu sein, also ein Einhänger des Buddha. In seiner Wohnung hat er eine große Buddha-Statue aufgestellt. Was sie bedeutet, bekennt er in einem Brief vom 13. Mai 1856, Text 17. Der Buddha ist von seinem schwarzen Bezuge befreit worden, ist von guter Bronze, glänzt wie Gold, steht auf einer schönen Konsole in der Ecke, sodass jeder beim Eintritt schon sieht, wer in diesen heiligen Hallen herrscht. Es ist ein seltenes Stück, wahrscheinlich aus Tibet. Von großer Bedeutung, Stichwort nur für die Buddhismus- und Indienrezeption in Deutschland, sind die Arbeiten von Paul Deussen. Auch ihn habe ich Ihnen auf dem Textblatt aufgeführt. Ihm verdanken wir die großen Übersetzungen der vedantischen Schriften direkt aus dem Sanskrit, die Sutras des Vedanta von 1887 sowie 60 Upanishads des Veda von 1897. Von Deussens Bedeutung für die Rezeption des Buddhismus kann gar nicht genug hervorgehoben werden. Ebenso die erste Buddha, große kritische Buddha-Biografie von 1881 von Hermann Oldenberg und alle, die sich um die Jahrhundertwende bis weit ins 20. Jahrhundert mit dem Buddhismus auseinandergesetzt haben, greifen auf Deussens Upanishaden-Übersetzung und auf Hermann Oldenbergs Buddha-Biografie von 1881 zurück. Und auch einer weiteren und letzten Figur müssen wir unserer Beachtung schenken, die mehr noch als Schopenhauer für die Präsenz des Buddha im Westen getan hat, vor allem für die deutschsprachigen Leser. Sein Name ist Karl Eugen Neumann. In Wien geboren, kommt auch er über Schopenhauer zum Buddhismus. Doch anders als dieser und genau wie Deussen erwirbt er in erster Linie philologische Kompetenz. Er ist es, der erstmals deutschsprachigen Lesern kanonische Schriften aus der Welt des Buddhismus zugänglich macht, Schriften, die zum sogenannten Pali-Kanon gehören. Dieser Kanon umfasst normative Schriften des Ältesten, des Theravada-Buddhismus, der heute vor allem in Sri Lanka, Thailand und Burma verbreitet ist. Erst im 5. Jahrhundert nach Christus abgeschlossen, ist er in Pali verfasst, einer mittelindischen Sprache, und besteht aus drei Sammlungen, drei Körbe genannt, die man die erste auf Palmblättern geritzte Verschriftlichung der Lehre in Körben aufbewahrt hat. Und diese Körbe habe ich Ihnen aufgeführt in dem Textblatt, den ersten Korb, den zweiten Korb, den dritten, das dokumentiere ich Ihnen nur. Entscheidend ist nun Folgendes. Mit 26 Jahren, 1891, dem Jahr seiner Promotion an der Universität Leipzig, hatte Neumann zu publizieren begonnen. Eine erste eigenständige religionsvergleichende Studie trägt den Titel »Die innere Verwandtschaft buddhistischer und christlicher Lehren. Zwei Reden des Buddha vergleicht er darin mit einem Traktat des deutschen Mystikers Meister Eckhart.« Schon Schopenhauer hatte sich auf diesen Dominikanermönch des Mittelalters berufen, aber Neumanns detaillierter Vergleich macht Eckhart endgültig zu einer Bezugsfigur des buddhistisch-christlichen Dialogs. Überragend als Übersetzer aber dann die Reden des Buddha, auch das haben Sie als Text 18 vor sich, ein Schlüsselwerk schlechthin, wenn man über Buddhismusrezeption reden will. Eines der größten Werke deutscher Übersetzerkultur schlechthin, die vollständigen Buddha-Reden aus der mittleren Sammlung und der längeren Sammlung des Pali-Kanon. Bei mehr als 30 Verlagen hatte sich Neumann um eine Publikation bemüht. Unter kommt er schließlich mit seiner mittleren Sammlung, Sie können es mitlesen, bei dem kleinen theosophischen Verlag Wilhelm Friedrich in Leipzig, wo sie zwischen 1896 und 1902 erstmals erscheint, und zwar unter dem Titel »Die Reden Gotamo Buddhos« aus der mittleren Sammlung des Pali-Kanon, zum ersten Mal übersetzt von Karl Eugen Neumann. Doch erst als 1907 und 1912 der Pieper Verlag in München die ersten beiden Bände der längeren Sammlung publiziert und nach dem Ersten Weltkrieg 1918 den dritten Band, gefolgt 1919 von einer Neuausgabe der mittleren Sammlung, wird Neumanns Buddho-Verdeutschung auch in breiteren intellektuellen Kreisen bekannt. Doch da ist der Übersetzer bereits tot. 1915 war er aus dem Leben geschieden, gerade einmal 50 Jahre alt. Der Besitzer, Gründer, Besitzer und legendäre Verleger des Pieper Verlags, Reinhard Pieper, hat Karl Eugen Neumann ein Denkmal hinterlassen. Text 19. Ich bin Karl Eugen Neumann nie persönlich begegnet. Er war der Sohn des Prager und später Leipziger Theaterdirektors Angelo Neumann, eines frühen Vorkämpfers des Wagnerschen Opernwerks. War das Leben des Vaters ganz Aktivität nach außen gewesen, so hatte sich das des Sohnes mit gleicher Intensität nach innen gekehrt. Er lebte mit seiner Frau und seiner alten Mutter völlig zurückgezogen, nur seiner großen Aufgabe. Am Morgen seines 50. Geburtstags starb er, wie erst geraume Zeit danach bekannt wurde, durch Freitod. Was ich schon lange geplant hatte, kam zur Ausführung. Ich sammelte seine bei mehreren Verlegern verstreuten Übersetzungen und vereinigte so in meinem Verlag das gesamte deutsche Buddho-Werk. Ein begeisterter Schüler Neumann, selbst ein Kenner des Urtextes, half mir, es mehr und mehr durchzusetzen. Dichter, Philosophen, Historiker legten Zeugnis ab für die Bedeutung des Werkes. Einer dieser Dichter, den Reinhard Pieper angeschrieben hatte, ist Stefan Zweig. Zum Erscheinen von Neumanns Buddho-Verdeutschung schreibt er, Text 20, ohne sich der Lehre zu bekennen, ohne ihr geistig überhaupt nahe zu treten, nur im Sinne der Größe und der Schönheit wirkt ihr künstlerisches Ethos offenbarend. Und in den geistigen Himmel unserer Welt tritt mit diesen Reden ein neu-uraltes Sternzeichen, deutbar und unfasslich zugleich, schön in seiner Ferne und fern in seiner Schönheit. Wir werden uns diese Formulierung zu merken haben, ein neu-uraltes Sternzeichen, diese Reden des Buddha, deutbar und unfasslich zugleich, schön in seiner Ferne und fern in seiner Schönheit. Das werden die Bilder sein, die Rainer Maria Rilke für seine Auseinandersetzung mit dem Buddha verwenden wird. Als die Buddho-Verdeutschungen von Neumann erscheinen, ist auch Hermann Hesse zur Stelle, der Neumanns Leistung vor dem gegenwärtigen Zeithorizont Europas zu würdigen weiß. Und mit diesem Zitat ende ich diese Streiflichter und mache einen Verweis nach vorne. Text 22. Die geistige Welle aus Indien, schreibt Hesse, die in Europa, speziell in Deutschland, seit 100 Jahren wirksam war, ist nun allgemein fühlbar und sichtbar geworden. Man kann über Tagore und über Kaiserling denken, was man will. Die Sehnsucht Europas nach der seelischen Kultur des alten Ostens ist eklatant geworden. Psychologisch gesprochen, Europa beginnt an mancherlei Verfallserscheinungen zu spüren, dass die hochgetriebene Einseitigkeit seiner geistigen Kultur, sie äußert sich am deutlichsten im wissenschaftlichen Spezialistentum, einer Korrektur bedarf, einer Auffrischung vom Gegenpol her. Die allgemeine Sehnsucht gilt nicht einer neuen Ethik oder einer neuen Denkweise, sondern einer Kultur jener seelischen Funktionen, welchen unsere intellektualistische Geistigkeit nicht gerecht geworden ist. Die allgemeine Sehnsucht gilt nicht so sehr Buddha oder Lao Tzu oder dem Yogitum. Wir haben erfahren, dass der Mensch seinen Intellekt bis zu erstaunlichen Leistungen kultivieren kann, ohne dadurch der eigenen Seele Herr zu werden. In diese Tage fällt das Erscheinen der lang gewünschten Neuausgabe von Karl Eugen Neumanns meisterhafter Übertragung der Reden Buddhas. Wir besitzen in diesen drei Bänden eine deutsche Übersetzung der dem Buddha zugeschriebenen Reden, deren Gründlichkeit und Vollständigkeit, deren Einfühlungsvermögen und innere Treue hohen Ruhm verdient. Ich kann hier die Neumannsche Übersetzungsleistung nicht diskutieren, das muss man Spezialisten überlassen. Ich möchte mir aus den Zeugnissen nur Stichworte merken, die zur Profilierung eines Buddha-Bildes, das uns in der nächsten Vorlesung beschäftigen wird, dem von Rainer Maria Rilke, wichtig sind. Reinhard Pieper spricht von der Meeresstille des Gemüts, zu der der Buddha den Weg gewiesen habe. Stefan Zweig vergleicht die Reden Buddhas mit einem neu-uralten Sternzeichen, deutbar und unfasslich zugleich, schön in seiner Ferne und fern in seiner Schönheit. Was Rilke daraus machen wird, wir werden es in der nächsten Vorlesung sehen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Und das war der Vortrag, wie Buddha und Lao Tzu in den Westen kamen, in leicht gekürzter Version. Der Vortrag wurde im Rahmen des Studium Generale mit dem Titel »Große Figuren der Religionen im Spiegel der Literatur« gehalten. Vortragender war Professor Karl-Josef Kuschel. Aufgezeichnet wurde der Vortrag am 17.10.2012.